Herzlich willkommen zu My Podcast, ein föstalpine Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Föstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von My Podcast. Den Begriff Lobbying kennt man normalerweise eher aus Netflix-Serien oder Büchern und weniger im Zusammenhang mit der Föstalpine. Doch wir schauen uns heute gemeinsam an, in welchen Bereichen es auch in der Föstalpine gezieltes Lobbying braucht und wieso die richtige Dosis davon wesentlich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Dazu begrüße ich Matthias Pastl, den Leiter der Abteilung Group Public Affairs. Herr Pastl, danke fürs Kommen.
Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Pastl, Public Affairs und Lobbying, genau damit haben Sie in der Föstalpine zu tun. Starten wir mal damit. Erklären Sie uns doch bitte Ihre Aufgaben bzw. Ihre Tätigkeiten.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Matthias Pastl und ich verantworte im Föstalpine-Konzern den Bereich Group Public Affairs. Und zusammen mit meinem Team bin ich sozusagen dafür verantwortlich, die Interessen der Föstalpine nach außen zu vertreten, gegenüber Politik, gegenüber Zivilgesellschaft und halt sozusagen allen Interessensträgern.
Mhm. Wozu braucht denn ein Stahlkonzern wie die Föstalpine eine solche Einflussnahme und leistet sich wirklich ganz bewusst eine Lobbying-Abteilung?
Ja, also ich denke, es hat damit zu tun, dass der Klimaschutz natürlich die größte Herausforderung ist, die wir uns als Gesellschaft im Allgemeinen und in der Föstalpine im Speziellen stellen. Mhm. Und diese Reise in Richtung Klimaneutralität ist derart komplex, dass sie sozusagen die richtigen Rahmenbedingungen brauchen, das richtige Umfeld. Und damit dieses Umfeld so mitgestaltet wird, dass das auch wirklich funktioniert, dafür sind wir sozusagen mitverantwortlich.
Mhm. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen genauer drauf ein. Wozu braucht es denn hier wirklich ganz genau ein Lobbying? Wie funktioniert das denn?
Also es funktioniert ja so. Also ich sage mal, die Hauptaufgabe ist es ja, die Reise der Föstalpine in die Klimaneutralität so schnell wie möglich, aber doch auch so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Dazu braucht es viele Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Klimawende ist ja eigentlich eine Energiewende, da braucht es erneuerbare Energie, die leistbar ist, da braucht es Absicherung der Arbeitsplätze, da braucht es die richtigen Handelsbeziehungen und das muss man aktiv mitgestalten. Das passiert nicht von alleine, sondern da muss man sozusagen selber eine Rolle spielen.
Wir sprechen auch immer wieder von Transformation, ein ganz wichtiges Wort. Was ist denn da ganz genau damit gemeint?
Die Transformation ist wirklich gemeint, die vorher angesprochene Reise in Richtung Klimaneutralität, wobei ja oft sozusagen diese Reise auf technische Aspekte reduziert wird, sprich auf, ich ersetze ein fossiles Aggregat durch ein Aggregat, das mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Aber in Wirklichkeit ist die Transformation ja viel weiter. Sie betrifft, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, wie wir leben, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen. Und zu sagen, wir denken ja diese Transformation ganzheitlich und haben natürlich mit sehr, sehr viel Regularien zu tun, die wir im Auge behalten müssen und sozusagen mitgestalten müssen.
Mhm. Wenn ich jetzt Lobbying ein bisschen definieren könnte, würde ich sagen, es ist eine Möglichkeit, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Aber, wie wir wissen, kann das auch in eine andere Richtung gehen, nämlich zu Missbrauch und Korruption führen. Nämlich dann, wenn Unternehmen versuchen, politische Entscheidungen zu beeinflussen, um ausschließlich ihre eigenen Interessen zu befriedigen. Das kennt man aus verschiedenen Fällen. Wo ist denn hier die Grenze für Sie?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Und das hat tatsächlich Lobbying oft eine negative Konnotation. Natürlich geht es beim Lobbying immer darum, die eigenen Interessen zu vertreten. Das ist ganz, ganz klar. Die Frage ist aber wirklich, wie ich das tue. Begreife ich Lobbying eher als sozusagen das Verhindern oder Sand ins Getriebe steuern? Ist das sozusagen eine Interpretation des Lobbyings? Sehe ich aber Lobbying darin, dass man sozusagen mit Gestaltungskraft mitarbeitet an Lösungsfindung, dann ist das natürlich eine andere Form des Lobbyings. Also wir, ich sehe ganz klar, haben eher Zweiteres, also einen sehr konstruktiven Zugang. Die Föstalpine ist auch als Lobbying-Partner sozusagen als Unternehmen auch, glaube ich, ganz gut geschätzt in Brüssel, aber auch in Wien, weil wir nicht nur eine klare Meinung haben, sondern auch relativ pragmatische Vorstellungen, wie denn Rechtsakte zum Beispiel so gestaltet werden können, damit halt die Klimaneutralität noch schneller vorangeht.
Nun ist ja Lobbying wirklich ein ganz, ganz besonderes Aufgabenfeld. Gibt es da eigentlich auch wirklich ganz besondere Unternehmensrichtlinien dafür?
Tatsächlich gibt es für uns Lobbyisten einen eigenen Verhaltenskodex, der über den für alle geltenden Verhaltensrichtlinien noch hinausgeht. Also das wird genau definiert, wie lobbyiert wird, wo die Grenzen liegen. Wir sind auch als Lobbyisten registriert in den entsprechenden europäischen und auch nationalen Lobbyisten-Datenbanken. Und das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist sozusagen der nächste Schritt gewesen in der Professionalisierung dieses Berufs in der Voestalpine, damit auch für das Gegenüber immer genau klar ist, mit wem man hier spricht. Damit immer klar ist, ja, wir sind Lobbyisten, wir vertreten die Voestalpine, wir haben ein Interesse und das gehört einfach in einen professionellen Umgang dazu.
Ich würde jetzt gerne zu Ihren Tätigkeiten zurückkommen, vielleicht so wirklich in Ihren Alltag bei der Voestalpine. Mit welchen konkreten Themen und Fragestellungen haben Sie denn wirklich so tagtäglich zu tun?
Es sind vor allem Rechtsakte, obwohl das wir eigentlich fast alle keine Juristen sind. Rechtsakte, die sich irgendwie bewegen oder wo eine Dynamik drinnen ist. Also das heißt Rahmenbedingungen, die sich entweder, die gerade geändert werden, weil halt zum Beispiel ein Gesetz neu verhandelt wird oder ein zusätzliches Gesetz kommt, oder Rahmenbedingungen, die wir verändern wollen. Also sozusagen, es gibt von beiden Seiten. Und die meisten Rechtsakte haben natürlich zu tun mit Klima, mit Energie, weil ja die Klimawende ist eine Energiewende. Es sind aber auch viele Nicht-Transformationsthemen dabei, also wie zum Beispiel in den letzten Jahren, die ja sehr von Krisen definiert waren, Corona, Ukraine-Krieg. Da gibt es immer wieder Tätigkeiten, wo wir sozusagen als Lobbyisten aufs Spielfeld kommen, wenn heikle Themen gelöst werden müssen oder heikle Fragen geklärt werden müssen. Das übernehmen auch wir in Abstimmung natürlich mit den internen Experten.
Vielleicht schauen wir uns mal den Vergleich zwischen Österreich und Deutschland an. Österreich wird ja da sehr gerne mit Deutschland verglichen. Gibt Deutschland mehr Geld aus für die Förderung der Stahlerzeugung? Und aus den Medien bekommt man nämlich so irgendwie diesen Eindruck. Wie sehen Sie denn das und wie können Sie diese Umstände den Hörerinnen und Hörern erklären?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man, es hat Zeiten gegeben, da hat man als Politikverantwortlicher im Stundentakt irgendwelche Jubelmeldungen zugeschickt bekommen von deutschen Stahlherstellern, die wieder die nächste Milliarde Euro Förderung einkassiert haben. Und die Voestalpine bekommt natürlich auch Förderungen, die aber sozusagen vergleichbar gering erscheinen. Der Grund liegt immer darin, dass eine Förderung ist immer eine Funktion aus dem Risiko. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Förderungen bekomme ich, weil ja die Förderung ein Verhalten auslösen soll, das ich sonst nicht an den Tag legen würde, weil das Risiko zu groß ist. Und die deutschen Stahlhersteller gehen einen risikoreicheren Weg in der Transformation, der nicht unbedingt schneller ist, aber sozusagen, wir haben beispielsweise jetzt schon nennenswerte Mengen an Wasserstoff in ihren Transformationsplänen, während wir die Elektrifizierung treiben. Natürlich ist es eine höhere Kostenposition, größeres Risiko in Deutschland, weil der Wasserstoff teuer ist. Und dieses Risiko muss vom Steuerzahler abgefedert werden. Wir in der Voestalpine gehen dann einen anderen Weg. Unser Credo ist, also die Frage ist, wie kann ich möglichst schnell, möglichst viel CO2 einsparen mit dem geringstmöglichen Risiko? Und das mündet natürlich sozusagen in geringere Förderungen. Und eine abschließende Bemerkung möchte ich da noch geben. Fördergelder sind Staatsgelder, sind nicht gratis, sondern da gibt es immer einen Beipackzettel. Ja? Und je mehr öffentliches Geld in ein Unternehmen fließt, desto höher wird auch potenziell der öffentliche Einfluss in das Unternehmen. Und als ein Unternehmen wie die Voestalpine, das ja jahrelang oder jahrzehntelang im Staatsbesitz sich befand und sozusagen auch nicht jede Woche, da glaube ich, eine besonders lustige Woche war damals, muss man sich gut überlegen, wie groß will ich den zukünftigen politischen und öffentlichen Einfluss denn gestalten?
Dennoch sind Förderungen natürlich auch wichtig. Muss man da vielleicht so ein bisschen, ich möchte das Wort Türklinkenputzen verwenden, muss man das ein bisschen, oder vielleicht auch umgekehrt gefragt, wie läuft denn Ihre Arbeit wirklich dann ganz konkret, wenn es um Ihre Ziele geht?
Das ist tatsächlich so, manchmal etwas so wie Türklinkenputzen oder Staubsauger vertreten, kommt mir vor. Die Arbeit ist natürlich sehr persönlichkeitsbezogen. Das heißt, wir haben ja mehrere Interessensgruppen. Also einerseits die Politik, dann haben wir die Interessensvertreter, wie zum Beispiel die Eurofair, der Europäische Stahlverband und die Wirtschaftskammer und die IV, die kennt man. Und dann haben wir sozusagen als dritte Säule sehr stark auch die NGOs, also die zum Beispiel die Umweltorganisationen wie Greenpeace und dergleichen. Man muss sozusagen ein ausgewogenes Kommunikationsverhältnis finden zwischen diesen drei Säulen. Und im Politischen, weil ich glaube, das war die Frage, ist es so, dass man da einerseits mit den Ministern und dem Kabinett, das sind jene Mitarbeiter, die den Minister umgeben oder die Ministerin, arbeitet, aber auch mit den Beamten, denn Minister und politische Parteien wechseln, aber die Beamten, die bleiben im Idealfall. Und das ist natürlich was, wo man ganz gut inhaltlich arbeiten kann.
Vielleicht wollen wir uns nochmal wirklich den tieferen Sinn anschauen. Warum braucht man denn das alles? Wozu braucht man denn das Lobbying? Wozu brauchen Sie das?
Eine der Hauptaufgaben von uns ist es ja, eine Verbindung zwischen der föstalpinen Innenwelt und der Welt da draußen zu finden. Das geht in beide Richtungen, denn wir müssen die Föstalpine immer am Laufenden halten, was ändert sich in unserem Umfeld, wo entstehen Chancen und auch Risiken. Gleichzeitig müssen wir als Lobbyisten genau wissen, was brauchen wir eigentlich im Lobbying oder was wollen wir eigentlich als Föstalpine, damit wir das übersetzen können in Positionen, die wir nach außen tragen. Und im Lobbying, in Wirklichkeit sozusagen, was manche im Kopf haben, der im Anzug befindliche Aktenkofferträger, der von einem Ministerium zum anderen geht, das ist ja nur ein kleiner Teil der Arbeit, ich glaube einmal nicht einmal 20%. Der Hauptteil der Arbeit besteht eigentlich im Innenverhältnis herauszufinden, was wir eigentlich wollen. Und das ist wie im privaten Leben. Wenn du nicht weißt, was du willst, wird es einfach ein bisschen schwierig. Und genau das Gleiche ist eben in der Föstalpine und in der politischen Arbeit auch.
Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie. Wann würden Sie selbst denn Ihre Arbeit als erfolgreich definieren? Was sind denn für Sie so vielleicht objektive Kriterien, aber auch so persönliche Kriterien?
Sehr spannende Frage. Also wenn wir jetzt Lobbying wieder auf unsere Reise in Richtung Klimaneutralität beziehen, dann ist sicher die Hauptmotivation liegt dann darin, dass man bei dieser größten Herausforderung, die unser Unternehmen sich in dieser Generation und vielleicht vermutlich seit jeher meistern muss, dass man da aktiv involviert war und nicht nur von der Seite her zugeschaut hat. Und wenn man das schafft, dass wir schnellen, großen Klimawandel, also Klimaschutz sozusagen darstellen können und das gleichzeitig so machen, dass wir uns am Ende des Tages auch in den Spiegel schauen können, dann ist das ein großer Erfolg. Also frei nach Thomas Mann, mache nur Geschäfte, die dich in der Nacht ruhig schlafen lassen. Und das ist sozusagen der Anspruch.
Ein sehr, sehr gutes Motto. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für das wirklich spannende Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit als Lobbyist für die Föstalpine. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Alles Gute.
Auch heute darf ich zum Abschluss wieder die wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammenfassen. Lobbying bedeutet Arbeit in zwei Welten. Was will die Föstalpine und was passiert in der Außenwelt? Diese beiden Welten sollen idealerweise verknüpft werden. Innenschau. Lobbying geschieht nicht nur im Außen. Die meiste Arbeit findet innerhalb der Föstalpine statt. Verpflichtender Verhaltenskodex. Die Föstalpine hat ihre Lobbying-Tätigkeit in einem strengen Verhaltenskodex festgelegt. Das war Folge 11 von My Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bewerten und abonnieren Sie My Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke. So werden Sie automatisch daran erinnert, sobald eine neue Folge online ist. In My Podcast Nummer 12 kommen wir zurück zu Green Tech Steel, dem Weg der Föstalpine zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Die wichtigsten Schritte sind der Bau zweier Elektrolichtbogenöfen in Linz und in Donauwitz. Wir blicken diesmal in die Steiermark und lassen uns von den beiden Programmmanagern Alfred Wollbart und Jan-Christopher Abel erklären, wie die Fortschritte in Donauwitz aussehen. Mein Podcast erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wir hören uns also wieder am 5. Juni. Ich freue mich auf Sie.
Föstalpine. One step ahead.